Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist A, es spielen mehr Frauen, als man denkt. Und B, sind Gamer tatsächlich auch älter, als man denkt. Das ist gar kein Kids-Jugend-Teenie-Ding, sondern etwas, was gerade meine Generation, die mit solchen Konsolen groß geworden ist, mit durch ihr ganzes auch Erwachsenenleben mitnimmt. Ich glaube, wenn man damit nie Berührungspunkte hatte, auch in der Kindheit und Jugend nicht, dann ist das vielleicht ein bisschen befremdlich. Aber alle Menschen, die damit groß geworden sind und die diese Dinge schon immer in Benutzung hatten und schon immer gemacht haben und Kindheits- und Jugenderinnerungen haben an gewisse Konsolen, an gewisse Spiele und das einfach ein Teil des Lebens ist. Deswegen verstehe ich diese Vorurteile immer nicht so richtig. Aber, also wenn man sich die Intelligenzquotienten anguckt von Leuten, die zocken, dann sind das meistens auch sehr, sehr intelligente Menschen. Also immer an der oberen Grenze vom Durchschnitt oder überdurchschnittlich intelligente Menschen, diese Gamer. Ich bin alleine. Ich bin heute alleine. Monia ist nicht da. Das heißt, ihr oder du und ich, wir müssen da jetzt alleine durch. Und wie wir alle wissen, weil ich es, glaube ich, schon 100 Mal gesagt habe und mich jedes Mal, wenn ich alleine eine Folge aufnehmen muss, entweder versuche, mich davor zu drücken oder lange jammere, wissen wir alle, ich hasse Solo-Folgen. Ich hasse Solo-Folgen. Wie die Pest. Aber es ist, wie es ist. Da müssen wir jetzt durch. So, wir haben heute 35 Grad und da ich absolut hitzeempfindlich bin und 0,0 Hitze ertrage, läuft die Klimaanlage auf Hochtouren, was aber auch bedeutet, dass mein Fenster offen bleiben muss, weil der Abluftschlauch oder wie auch immer das Ding heißt, der Klimaanlage aus dem Fenster raus muss. Dummerweise habe ich aber in der Straße aktuell eine sehr laute, sehr unschöne Baustelle, was bedeutet, es könnte sein, dass ihr das ein oder andere Hintergrundgeräusch wahrnehmt. Auch da müsst ihr jetzt durch. Ich versuche es wahrscheinlich rauszuschneiden und ich habe schon alle Einstellungen von Mikrofon und Aufnahmetool so eingestellt, dass möglichst viel davon gefiltert wird. Aber ich möchte meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass das auch alles zu 100% funktioniert. Deshalb könnte es sehr gut möglich sein, dass ihr ein Baustellengeräusch hört. Können wir jetzt nichts dran ändern? Ist so, wie es ist bei 35 Grad. So, was gibt's ansonsten jetzt Neues, was ich euch direkt am Anfang erzählen kann? Ah, ich bin jetzt Fan von Sophie Passmann. Ich weiß nicht, ob ihr alle Sophie Passmann kennt, wahrscheinlich schon, weil eine sehr bekannte Autorin und ich glaube Journalistin, also zumindest hatte sie lange eine Kolumne und auch bekannt aus Fernsehen und Podcasts und so. Und ich mochte Sophie Passmann nicht. Sehr, sehr lange Zeit. Nicht, also ich kenne die Frau nicht persönlich, aber ihr kennt das doch bestimmt, dass man einfach Menschen online sieht oder auch im Fernsehen oder sonst wo und die einem einfach unsympathisch sind. Oder die vielleicht die ein oder andere Sache gesagt oder gemacht haben, die gegen die eigenen Werte oder Moral irgendwie verstoßen. Und bei Sophie Passmann war das so. Ich bin jetzt niemand, der nach einem Reel irgendwie urteilt und dann irgendwie ein doof findet, aber es waren so ein paar Sachen über so einen Zeitraum von, keine Ahnung, einem halben Jahr oder so, wo ich mir gedacht habe, das ist nicht meine Person. So. War jetzt auch nicht so schlimm, dass es irgendwie Grund gäbe, großartig zu haten oder so, wobei das so oder so nicht meine Art ist und etwas, was ich prinzipiell nie angebracht finde. Aber sie war in meinem Hirn, in einer Schublade, abgelegt von, ist einfach nicht mein Mensch. So. Weil, wie gesagt, einige Dinge von ihr gesehen, die mir sauer aufgestoßen sind. Immer und immer wieder. Und dann habe ich irgendwann gedacht, wir werden keine Freundinnen mehr in diesem Leben. Aber wie ich glaube ich schon das ein oder andere Mal erzählt habe, glaube ich, habe ich mir es zur Angewohnheit gemacht, Menschen, die ich in eine mag ich nicht so sehr Schublade gepackt habe, wenn es die Möglichkeit gibt, immer mal wieder rauszuholen und zu überprüfen, ob das immer noch der aktuelle Stand der Dinge ist. Oder ob ich vielleicht zu dem Zeitpunkt, als ich diese Person in diese Schublade gelegt habe, keine Ahnung, anders drauf war als jetzt. Oder vielleicht Dinge selber anders gesehen habe. Oder ich einfach ein bisschen grumpy unterwegs war. Oder. Gibt ja tausend Gründe, warum man jemanden irgendwie unsympathisch findet und dann eine Zeit lang später auf einmal nicht mehr. Und so mache ich das schon seit vielen Jahren mit allen möglichen Menschen, die in so einer Schublade gelandet sind. Bisher hat das nie dazu geführt, dass ich meine Meinung über jemanden geändert habe. Meistens hat das eher noch verschlimmert. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht mal noch erwähnen sollte, wer sonst noch in diesen Schubladen lag und wen ich dann wieder rausgeholt habe, um zu gucken, ob ich immer noch der gleichen Meinung bin. Oder ob ich mir das verkneife, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall waren es jetzt 1, 2, 3, die mir auf Anhieb einfallen, die in so einer Schublade drin waren und jetzt auch wieder sind, die ich dann kurze Zeit rausgeholt habe, um zu überprüfen, gehören die dann noch rein, und dann festgestellt habe, ja, sogar noch schlimmer als vorher. Aber sich selbst zu hinterfragen, die eigene Meinung zu hinterfragen, auch das Bild, das man sich von jemandem gemacht hat, nochmal zu hinterfragen, kann ja nicht schaden. Deswegen, wie gesagt, ich mache das regelmäßig. Und bei Sophie Passmann war das jetzt genau das Gleiche. Ich habe schon Monate, wenn nicht sogar Jahre, nichts mehr wirklich von der Frau mitbekommen. Und also beziehungsweise ich habe mal gesehen, dass sie ein Buch geschrieben hat oder so. Aber ich habe mich mit ihr jetzt nicht mehr beschäftigt. Und habe dann Werbung angezeigt bekommen für ihren neuen Podcast, den Sophie Passmann Podcast. Und dann dachte ich, ach komm, guckst du dir doch mal an. Und das habe ich gemacht. Und jetzt bin ich Sophie Passmann Fan. Ich liebe Sophie Passmann. Ich habe mir bis jetzt, ich glaube, jede Folge dieses Podcasts angehört, beziehungsweise angesehen, weil den gibt es auch auf YouTube. Und ich fand es großartig. Ich finde ihre Art zu podcasten unfassbar genial. Und vor allen Dingen, es ist bisher zumindest ein Solo-Podcast. Also das, was ich so verabscheue. Und ich verabscheue das ja, weil es mir so schwer fällt, einfach eine Stunde lang einen Monolog zu führen. Ich weiß nicht, worüber ich reden soll. Ich weiß nicht, ob das irgendwen interessiert. Mir fehlt einfach ein Gesprächspartner, mit dem ich die Bälle hin und her schmeißen kann. Ich finde das grausam. Beziehungsweise ich finde es okay, wenn es um Wissensthemen geht, aber dann ist es halt super viel Vorbereitung, und ich finde auch meistens ist ein Podcast nicht unbedingt das richtige Medium für sowas. Das ist dann eher was für einen Workshop oder einen Online-Kurs oder keine Ahnung. Aber Wissensfolgen sind für mich noch einfacher, als einfach zu erzählen, was, keine Ahnung, bei mir so los war, was ich denke, was ich fühle, was passiert ist. I don't know. Mir fallen einfach keine Sachen ein. Und Sophie Passmann macht das in ihrem Podcast so wahnsinnig gut, dass du da einfach dran bleibst. Und eine Stunde vergeht wie in 5 Minuten. Und zwar auch zu Themen, die mich teilweise gar nicht sonderlich interessieren, aber sie das einfach so wahnsinnig gut rüberbringt und so gut macht und so unterhaltsam macht, dass ich's komplett geil finde. Und da ich weiß, wie schwer mir das fällt, Solo-Folgen zu machen, und wenn ich, also, und dann sehe, wie großartig sie das macht, dann doppelt und dreifach Hut ab dafür, dass sie diesen Podcast so macht, wie sie ihn macht. Also wirklich ganz großes Kino. Und dann habe ich mir überlegt, als ich festgestellt habe, krass, ich mag die auf einmal, habe ich mir überlegt, was war denn jetzt eigentlich, was war denn mein Problem? Und ich habe es bis heute nicht analysieren können, was genau passiert ist. Ich weiß noch, warum ich nicht mehr der größte Fan, was heißt nicht mehr der größte Fan von ihr war. Ich kannte sie davor nicht, bevor ich Dinge von ihr gesehen habe, die sie für mich ganz persönlich nicht sonderlich sympathisch gemacht haben. Aber die Videos, die ich gesehen habe, mehrfach waren gefühlt ein bisschen, wie soll ich das denn sagen, ein bisschen gehässig, ein bisschen von oben herab, ein bisschen über andere lustig machen, aber nicht auf eine lustige Art, sondern auf eine gemeine Art. Es war einfach unangenehm. Für mich ist das in die Sparte gefallen von vielen anderen Leuten, die es online in Ordnung finden, über andere sehr negativ zu sprechen, weil sie denken, dass es in Ordnung ist, über eine gewisse Gruppe von Menschen, die es in Anführungszeichen aus irgendwelchen Gründen nicht besser verdient haben, so zu reden. Und ich finde, das gehört in die Kategorie Online-Bullying. So, das ist einfach, da stellen sich mir alle Haare, ich kann sowas nicht ertragen. So, ich finde es ganz, ganz schlimm. Und das war die Erinnerung, die ich an sie hatte. So, das waren die Videos, die ich gesehen habe, mehrfach, wo ich gedacht habe, boah, nee. Und nachdem ich den Podcast aber so toll fand und auch ihre Einstellung zu vielen Dingen, habe ich gesucht nach den Videos, die ich damals gesehen habe. Und die sind tatsächlich alle weg. Also ich weiß nicht, ob sie sich vielleicht auch verändert hat und vielleicht ein bisschen weniger provokativ, ein bisschen weniger rebellisch. Vielleicht war sie zu dem Zeitpunkt auch einfach irgendwie wütend. Das war, glaube ich, auch während der Corona-Hochphase alles. I don't know. Vielleicht gab es auch gar nicht so viele und ich habe die einzigen 3, 4 Videos gesehen, die es überhaupt gab in die Richtung und habe einfach dadurch einen falschen Eindruck bekommen. Vielleicht hat sie sich auch einfach weiterentwickelt. Vielleicht, I don't know. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Auf jeden Fall sind all die Videos, die ich so unangenehm fand oder die in mir einfach keine schönen Gefühle ausgelöst haben, sind weg. Und sie ist, das, was ich jetzt von ihr sehe, ist für mich einfach echt unterhaltsam und echt gut und echt intelligent und auf einem, also gerade was den Podcast betrifft, auf einem wahnsinnig krassen Niveau. Wahnsinnig krass. Kann ich mir ungefähr 10 Scheiben von abschneiden, wenn nicht sogar noch ein paar mehr. Und das erzähle ich einfach deshalb, weil ich glaube, dass es wichtig ist, und auch das habe ich schon öfter gesagt, seine eigene Meinung immer mal wieder zu hinterfragen. Und das war jetzt tatsächlich das allererste Mal, dass es mir gelungen ist, jemanden aus meiner, finde ich nicht so geil, Schublade wieder rauszuholen und in eine neue Schublade zu packen, die heißt meine zukünftige beste Freundin Sophie Passmann. Also der Shift, der war krass. Der war wirklich krass. Und wir sind, also Sophie Passmann und ich sind auch schon auf dem Weg, beste Freundin zu werden, auch wenn sie das jetzt noch nicht weiß, weil unter irgendein Reel von ihrem Podcast habe ich kommentiert, weil ihre Nagellackfarbe so wahnsinnig schön war. Wahnsinnig schön. Und ihr wisst ja, dass ich einen leichten Tick habe, wenn es um Nägel geht. Und deswegen habe ich sie gefragt, was für eine Farbe das ist. Und sie hat mir innerhalb von 2 Minuten, glaube ich, auf meinen Kommentar geantwortet. Also eigentlich sind wir jetzt, wir sind fast schon beste Freundin, würde ich sagen. Und ich weiß leider immer noch nicht, was das für eine Farbe ist, weil sie hat das im Nagelstudio machen lassen. Sie hat netterweise das Nagelstudio auch verlinkt, aber ich habe die Farbe natürlich nicht rausgekriegt jetzt. Aber die war großartig. Also auch an dieser Stelle, Sophie Passmann hat immer wunderschöne Nägel. Das macht sie für mich natürlich auch nochmal sympathischer, weil wenn Frauen schöne Nägel haben, dann sind die mir immer von vornherein schon mal sympathischer. Apropos Fingernägel. Ich habe ein, aber das glaube ich auch nichts Neues, ich bin ja ein ganz krasser Nagel-Nerd, Nagelfanatiker. Ich bin da wirklich krass unterwegs. Was bedeutet, ich bin sehr eitel und sehr genau, wenn es um meine Fingernägel geht. Und ich suche seit bestimmt, weiß ich nicht, 10 Jahren, die perfekte Nude-Farbe. Also so ein leichtes, milchiges, kühles Rosé-Nude, was nicht zu deckend ist, aber auch nicht zu durchsichtig, was nicht aussieht nach Schweinchen Babe und auch nicht nach Barbie, aber auch nicht nach Fleischwurst oder Kalbsleberwurst. Und es ist wirklich nicht einfach. Ich habe in meinem Schrank, wo ich meine ganzen Nagelsachen aufbewahre, bestimmt, und ich lüge nicht, bestimmt noch 30 Farben, die fast alle gleich aussehen in der Flasche, von verschiedenen Nude-Tönen. Und entweder sehen die aus wie Tippex oder sie sehen aus wie Barbie oder wie Schweinchen Babe oder wie, also es ist grausam. Es ist so gut wie unmöglich, eine Farbe zu finden, die mir gefällt. Ich bin da so eigen und so schwer zufriedenzustellen. Das ist ein Kampf. Und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, wobei es die Herren wahrscheinlich nicht interessiert, habe ich das Unmögliche geschafft. Erst wurde ich wieder enttäuscht, denn ich kaufe meine Nagellacke normalerweise ausschließlich von Essie. An dieser Stelle, sollte jemand bei Essie arbeiten oder jemanden bei Essie kennen, ich finde, es wird langsam Zeit für eine Kooperation. Wollte ich nochmal kurz gesagt haben. Noch bekomme ich kein Geld dafür, aber es ist die Wahrheit. Ich benutze, seitdem ich mir die Fingernägel lackiere, hauptsächlich Essie. So, aus diversen Gründen, da kann ich vielleicht irgendwann anders nochmal drauf eingehen, aber ich habe eine Farbe angezeigt bekommen, also als Werbung auf Instagram, von OPI. Und ich bin nicht der größte OPI-Fan, weil ich die Pinsel nicht cool finde. Das lässt sich nicht gut auftragen und ich bin kein OPI-Fan. Ich habe aber ein Reel angezeigt bekommen als Werbung mit einer Farbe, die genauso aussieht, wie ich sie unbedingt haben möchte. Also habe ich mir diese Farbe bestellt. Erstmal hat es jetzt fast ein Jahr gedauert, bis ich an die Farbe rangekommen bin, weil OPI in Deutschland zu bekommen ist nicht immer so einfach. Erst gab es die Farbe nur als Gel, die gab es in Deutschland dann aber sowieso nicht. Und jetzt kam sie dann ein Jahr später auch als Nagellack raus. Dann musste ich auf die Lieferung nochmal 2 Wochen warten. Dann kam diese Nagelfarbe hier an. Ich habe mir voller Vorfreude die Fingernägel lackiert und es sah schon wieder aus wie Fleischwurst. Wie eine Mischung aus Fleischwurst und Schweinchen Babe. Und ich war so unfassbar frustriert, dass ich hätte wirklich an die Decke gehen können, weil dieses Reel, das, wie es im Reel aussah, war Welten davon entfernt, so auszusehen, wie es auf meinen Nägeln ausgesehen hat. Ich bin wirklich geplatzt vor Wut. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das hat dazu geführt, dass ich gedacht habe, naja gut, vielleicht kann ich ja noch eine andere Farbe drüber schmieren und dann wird es vielleicht besser. Also habe ich eine Farbe von Essie gefunden, die so ein milchiges, kaum deckendes Weiß war, namens, ich glaube Marshmallow hieß die Farbe. Die habe ich dann da drüber geklatscht und dann sah es schon besser aus. Immer noch nicht geil, aber besser. So, und jetzt kommen wir dazu, wie ich die perfekte Farbe kreiert habe. Das hat mich, diese ganze Situation hat mich auf die Idee gebracht, Farben zu vermischen. Ich mag es aber nicht, die übereinander aufzutragen. Das war nur eine Notlösung in dem Moment. Also habe ich gedacht, okay, cool, vielleicht kann ich ja einfach 2 Farben, die ich besitze, zusammenmischen. Und genau das habe ich getan. Und zwar hatte ich noch die Hälfte von diesem kleinen Probe-Werbefläschchen von diesem Marshmallow-Weiß und habe eine 2. Farbe von Essie, die eigentlich noch nicht mal eine Farbe war, sondern ein pigmentierter Nagelhärter, glaube ich, war das. Den habe ich in die halbleere Marshmallow-Flasche reingekippt und geschüttelt. Und glaubt's mir oder nicht, daraus ist die wunderschönste Farbe geworden, die ich jemals gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich sie nochmal so hinbekomme, weil dieses Marshmallow-Fläschchen, was ich hatte, war in meinem Adventskalender drin vor ein paar Jahren. Und es sind diese kleinen Fläschchen, die nur entweder in Adventskalender packen oder halt in so Werbeaktionen oder so. Ich werde diese Fläschchengröße also nicht nochmal kriegen. Weiß also nicht, ob ich das Verhältnis so nochmal hinbekomme. Aber die Farbe, Bombe. Das heißt, wenn ihr das gleiche Problem habt, für den Fall, dass irgendwer dabei ist, der genauso einen an der Waffel hat wie ich, wenn es um dieses Thema geht, eventuell ist es eine gute Idee, mal zwei Farben zusammenzumischen. Und ich meine nicht übereinander draufkleistern, sondern tatsächlich zwei Farben miteinander zu vermischen. Irgendeinen milchigen, hellen, weißen Ton und irgendeinen rosa oder Nude-Ton, den ihr irgendwie zu Hause rumfliegen habt, wenn ihr beide Farben getrennt voneinander so oder so nicht benutzt. Klatscht die einfach zusammen und guckt, was passiert. Ich habe, seitdem ich diese Farbe gefunden habe, diesen Sommer nichts mehr anderes auf den Nägeln gehabt, die ganze Zeit. Es ist großartig. Es ist einfach großartig. So, jetzt habe ich das mit dem Nagellack auch mal noch erzählt, weil war für mich ein absoluter Triumph. Wirklich. Ganz, ganz große Klasse. So, nachdem wir uns jetzt über meine Fingernägel unterhalten haben und über die wundervolle neue Nagellackfarbe, die ich selbst kreiert habe, würde ich sagen, es ist Zeit für ein bisschen Kontrastprogramm. Nennen wir es Kontrastprogramm. Und was könnte kontrastreicher sein als das Thema Gaming? Denn mir ist eine Sache aufgefallen, die mir nicht gefällt. Und zwar jetzt prinzipiell gar nicht am Gaming im Allgemeinen, sondern an den Vorurteilen, die es gibt zum Thema Gaming oder zum Thema Gamer. Und ganz besonders, wenn es um Frauen geht, die zocken. In diesem Fall um mich. Denn jedes Mal, wenn ich darüber spreche, und das tue ich tatsächlich gar nicht so oft, aber wenn ich zum Beispiel auf Instagram in irgendeiner Fragerunde nach Spielempfehlungen gefragt werde oder nach den besten Koop-Games oder so, es sind ja dann doch einige kleine Zocker unter meinen Followern, und ich antworte darauf oder ich habe irgendwie neues Spiel und freue mich oder keine Ahnung, dann bekomme ich Nachrichten. Und zwar ausschließlich Nachrichten von Frauen, die, sagen wir mal, nicht so davon begeistert sind, dass jemand wie ich, in Anführungszeichen, seine Zeit mit so etwas Sinnlosem und Dummen verbringen kann wie Zocken. Insbesondere als Frau und in meinem Alter. So, und aus diesem Grund möchte ich ganz gerne mit ein paar Vorurteilen aufräumen. Nicht unbedingt für mich selbst, weil ehrlich gesagt könnte es mich nicht weniger interessieren, was andere Frauen vor allen Dingen darüber denken, ob ich jetzt zocke oder nicht. Weil, also das ich finde es ganz grausam, prinzipiell die Hobbys oder Leidenschaften oder Dinge zu kommentieren und zu bewerten, die andere Menschen in ihrer Freizeit machen oder die ihnen Freude bereiten. Aber wenn das dann auch noch andere Frauen sind, die andere Frauen haten für etwas, dann, ja, schwierig. Naja, aber ich weiß, dass es nicht ganz, also das ist nicht jedem so egal ist wie mir. Deswegen möchte ich kurz eine Lanze brechen. Für alle Gamer, egal welchen Geschlechts, aber auch insbesondere Frauen. Weil in Deutschland, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist der Anteil, der prozentuale Anteil von Frauen unter den Gamern 48-50%. Also fast die Hälfte aller Menschen, die zocken, sind Frauen. Und ja, es gibt Unterschiede. Zum einen, welche Art von Spielen und auch welche Plattform und welche Genre und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz, es sind 48-50%. Die meisten davon oder einige davon, nicht mal die meisten, einige davon nur Mobile Games, also so Smartphone, Tablet-Sachen. Aber auch die Zahl der Frauen, die PC und Konsole spielt, also so wie ich, hat einen sehr, sehr großen Wachstum und ist mittlerweile bei 35-45%. Also auch hier sehr, sehr viele Frauen. So, dann zu dem Thema in deinem Alter oder erwachsene Menschen machen sowas nicht. Der durchschnittliche Gamer in Deutschland ratet kurz, bevor ich sage, überlegt euch kurz eine Zahl in eurem Kopf. Haltet sie in eurem Kopf fest, stellt sie euch bildlich vor. Ich lese jetzt gleich vor, wie alt der durchschnittliche Gamer ist. Aber es ist wahrscheinlich um einiges älter, als ihr gedacht habt. Denn der durchschnittliche Gamer in Deutschland ist 38 Jahre alt. 38. Also älter als ich. Wenn ich also nochmal höre, wie man in meinem Alter den zocken könnte. Ich bin eigentlich jünger als der Durchschnitt der gamenden Menschen. Wollte es nur mal kurz gesagt haben. So, das zum einen. Zum anderen wollte ich noch gesagt haben, dass auch die Zahl der noch älteren Menschen steigt. Denn es gibt einen großen Rise der Silver Gamer. Den Namen finde ich übrigens ganz toll. Das sind Gamer, die zwischen 50 und 69 Jahren alt sind. Und die machen einen größeren Prozentsatz aus als die Gamer unter 18. Ist das krass oder ist das krass? Also ich lieb's ja, ne? Ich lieb's. Und wenn wir schon dabei sind, uns Zahlen anzugucken, dann finde ich, wir sollten noch mal kurz gucken, wie sich die Plattformen so verteilen. Smartphone-Games sind weltweit und auch in Deutschland Nummer 1 mit der Benutzerdichte. Da sind wir bei 22,7 Millionen Menschen, die auf ihrem Smartphone und oder Tablet Spiele spielen. Also so, keine Ahnung, Candy Crush und so ein Kram nehme ich an. Konsolen sind wir bei 18,7 Millionen Menschen in Deutschland. Und PC-Spiele sind wir bei 13,5 Millionen Menschen in Deutschland. Und mehr als die Hälfte dieser ganzen Menschen nutzen mehr als ein Gerät. Also mehr sozusagen mehr Plat. ich kann das Wort nicht aussprechen. Mehr Plattformennutzung. Jetzt haben wir es. Okay, das können wir aber auch eigentlich rauslassen. Also mehr als die Hälfte dieser ganzen Menschen, die zocken auf mehr als einem Gerät, also auf mehreren Plattformen. Zum Beispiel Handy und Konsole oder Konsole und PC oder. So, kurzer Fun Fact an dieser Stelle. Ich bin tatsächlich im Besitz von ganzen 3 Konsolen. Eins davon war ein absolut sinnloser Fehlkauf. Habe ich noch nie benutzt eigentlich, also außer eine Stunde oder 2 oder vielleicht auch 3, nachdem ich sie gekauft habe. Die eine begleitet mich mehr oder weniger seit meiner Jugend, also über verschiedene Generationen der gleichen Konsole. Und die dritte habe ich mir nur wegen 2 Spielen gekauft und die ist auch sehr selten in Benutzung. Am meisten spiele ich tatsächlich mit der PlayStation, habe mir aber eine Xbox gekauft vor, ich glaube, 2,5 Jahren. Ich weiß es nicht mehr genau. Da kam ein neues Spiel raus namens Palworld und das hat mich sehr an Pokémon erinnert in meiner Kindheit. Und dann wollte ich das spielen und dachte noch, ach komm, dafür kaufst du dir jetzt nicht extra eine Konsole wegen einem Spiel. Und dann wurde aber Indiana Jones angekündigt. Aber auch nur für die Xbox, weil es gibt ja pro Konsole auch exklusive Spiele, die es dann für andere Konsolen nicht gibt. Und dann habe ich mir eine Xbox gekauft, wegen Indiana Jones und Palworld. Und Palworld fand ich dann extrem doof. Und Indiana Jones kam auch für die PlayStation. Das heißt, ich habe die Xbox nicht benutzt. Ich habe noch 1-2 Titel bei denen ausprobiert, die es für die PlayStation nicht gibt, um zu gucken, ob das vielleicht doch noch ganz cool ist. Aber nö, das Ding nie benutzt. Vollkommener Fehlkauf. Und die, wie heißt das Ding von Nintendo? Switch. Die habe ich mir gekauft wegen Zelda und weil Mario Kart und so. Aber auch relativ wenig in Benutzung. Ich bin schon hauptsächlich mit der PlayStation beschäftigt. Aber gut, anderes Thema. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist es spielen mehr Frauen, als man denkt. Und B, sind Gamer tatsächlich auch älter, als man denkt. Das ist gar kein Kids-Jugend-Teenie-Ding, sondern etwas, was gerade meine Generation, die mit solchen Konsolen groß geworden ist, mit durch ihr ganzes auch Erwachsenenleben mitnimmt. Ich glaube, wenn man damit nie Berührungspunkte hatte, auch in der Kindheit und Jugend nicht, dann ist das vielleicht ein bisschen befremdlich. Aber alle Menschen, die damit groß geworden sind und die diese Dinge schon immer in Benutzung hatten und schon immer gemacht haben und Kindheits- und Jugenderinnerungen haben an gewisse Konsolen, an gewisse Spiele und das einfach ein Teil des Lebens ist. Deswegen verstehe ich diese Vorurteile immer nicht so richtig. Aber es ist auf jeden Fall übrigens auch so, dass die meisten, also wenn man sich die Intelligenzquotienten anguckt von Leuten, die zocken, dann sind das meistens auch sehr, sehr intelligente Menschen. Also immer an der oberen Grenze vom Durchschnitt oder überdurchschnittlich intelligente Menschen, diese Gamer. Also solltet ihr eventuell, wenn ihr sonst immer gegen Gamer hetzt, das nochmal überdenken. Und ich kann natürlich verstehen, dass insbesondere Frauen, wenn sie vielleicht schon mal Partner hatten oder so, die wirklich so Hardcore-Gamer waren, also im Sinne von 10, 12 Stunden am Tag und deswegen keine Zeit für nichts anderes und das ganze Leben besteht nur aus Zocken und vor allen Dingen vielleicht auch nur so Ego-Shooter und so Online-Kram, wo sie sich irgendwie ständig gegenseitig abknallen und nur beschimpfen, dann kann ich natürlich verstehen, dass das befremdlich wirkt. Und auch bei Gamen gibt es eine gesunde Benutzung und eine eher ungesunde Benutzung, wie eben mit allen möglichen anderen Dingen auch. Aber das geht halt auch gesund. Und ich finde, dass das zumindest für mich, und ich habe viele, viele Jahre gar nicht gezockt, und ich habe darüber ja schon mal gesprochen, dass ich so ab Anfang, Mitte 20 oder so, hatte ich dann auch irgendwann keine Konsole mehr und auch im Freundeskreis niemanden mehr, der irgendwie gezockt hat. Und da war mein Fokus einfach ein anderer und irgendwie war das nicht mehr so richtig Teil meines Lebens und ich wäre wahrscheinlich von alleine auch gar nicht wieder auf die Idee gekommen, zu zocken, wenn ich nicht einfach tatsächlich angesteckt worden wäre, sozusagen, von jemandem, der vor einigen Jahren irgendwie in mein Leben getreten ist und relativ viel gezockt hat und dass ich einfach, ich habe ein, zwei Spiele wiedererkannt und habe auf einmal, wo ich wieder bei anderen gesehen habe, wie viel Spaß das macht, habe ich auf einmal so eine Lust bekommen, dass ich wieder angefangen habe. Und ich habe tatsächlich, als ich dann Anfang 30 wieder losgelegt habe, festgestellt, wie sehr mir das gefehlt hat und vor allen Dingen, wie sehr sich die Spiele weiterentwickelt haben und auch, wie anders man, oder zumindest wie anders ich spiele mit zunehmendem Alter. Weil früher habe ich durchaus auch so Ego-Shooter, LAN-Partys, wir ballern uns alle ab, Sachen gespielt. Und auch viele, viele Games ohne Story. Also, wo es einfach um verschiedene Level ging und wie so Serien, die du einfach, wo du nicht die erste und zweite Staffel gesehen haben musst, um die dritte zu verstehen, weil jede Folge an sich ist irgendwie lustig und hat was, aber man muss jetzt den Gesamtkontext nicht verstehen. Wisst ihr, was ich meine? Sowas ohne wirklich tiefe Story dahinter. Und das sind alles Sachen, die mir heute gar keinen Spaß mehr machen. Also abgesehen von mal Mario Kart oder so ganz typischen Jump-and-Run-Spielen, also irgendwie so Yoshi und Donkey Kong und so ein Kram, das ist schon alles irgendwie witzig und hat so ein spezielles Kindheitsflair. Aber das, was es früher, zumindest in meiner Wahrnehmung, oder vielleicht war ich auch einfach zu jung, nicht gab und was heute für mich Gaming auf ein anderes Level hebt, sind die Storys. Also wenn man die richtigen Spiele spielt, dann ist das kein einfacher, wir spielen uns einfach sinnlos von Level zu Level, weil sinnlos ist das nie. Aber es ist wie Serie gucken, aber in der Serie mitspielen. Diese Geschichten sind teilweise so unfassbar gut geschrieben und so emotional und so, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das beschreiben soll. Die Storys dieser Spiele sind für mich besser als, nicht von allen Spielen, aber von einigen Spielen, besser als teilweise Bücher, Kinofilme oder Serien. weil sie einfach verdammt gut gemacht sind. Das hat mit einem normalen Konsolenspiel oder Computerspiel einfach nichts mehr zu tun. Das ist Kunst, was sie da teilweise gemacht haben. Und wenn man sich mal damit beschäftigt, wie sowas entsteht, dann ist der Prozess ähnlich wie auch bei Filmen. Und das sind ja auch tatsächlich echte Schauspieler, die diese Rollen verkörpern. Auch wenn man die dann nicht sieht, weil die in so Ganzkörperkondomen sind und dann daraus dann der Charakter geformt wird. Aber trotzdem sitzen da echte Schauspieler gegenüber voneinander und man merkt das. Also es ist wirklich krass. Mein Spielverhalten ist ähnlich wie mein Serienverhalten. Wenn ich eine Serie sehr gut finde und die einfach sehr viel mit mir macht, dann gucke ich die durchaus häufiger. Und bei Spielen ist es genauso. Und die Spiele, die mich am meisten mitgenommen haben, emotional, und die am meisten mit mir gemacht haben, die werde ich jetzt mit euch teilen. Ich gebe euch jetzt meine Top 3 der krassesten Story Games, die ich teilweise besser finde als jede Serie, obwohl es eins davon tatsächlich auch als Serie gibt mittlerweile, die ihr spielen solltet. Falls ihr sie noch nicht gespielt habt oder falls ihr gar kein Gamer seid oder Gamerin, gebt diesen Spielen eine Chance. Wir fangen jetzt an mit den 3 krassesten Story Games. Dann gebe ich euch noch ein paar weitere ohne große Erklärung, die ich ganz geil finde, bei denen die Story aber nicht so, also nicht so relevant ist, das Spiel aber trotzdem geil. Und dann gibt's noch meine Lieblings-Koop-Games. Die packe ich euch noch on top, weil auch geil für Paare, für innerhalb der Familie, für Freundschaften, für keine Ahnung, also großartig. Aber wir fangen an mit den Spielen, die ich am häufigsten gespielt habe und auch bei denen ich manchmal nur einmal und manchmal eventuell mehrfach in Tränen ausgebrochen bin. Und Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich jetzt nicht super nah am Wasser gebaut bin. Aber, also, die haben es in sich. Fangen wir mit dem Schlimmsten an? Oder mit einer easy Sache? Also easy im Sinne von locker leicht, nicht im Sinne von meinem Spitznamen. Komm, wir fangen mit dem Krassesten an. Wir fangen mit dem Krassesten an. Und für dieses Spiel möchte ich auch direkt eine Warnung aussprechen. Gilt auch für die Serie. Es geht um The Last of Us. Part 1 und 2. Schaut die Serie nicht, wenn ihr kognitiv und emotional nicht genug Kapazität habt. Glaubt mir, das ist harter Tobak. Es ist großartig. Das Spiel definitiv besser als die Serie, aber es geht einem sehr an die Substanz. Womit wir, wie gesagt, auch bei Spiel Nummer 1 sind. The Last of Us Part 1 ist zu vergleichen mit Staffel 1 der gleichnamigen Serie. Und das zweite Spiel, The Last of Us Part 2, ist ungefähr vergleichbar mit der zweiten Staffel von The Last of Us. Wir fangen an mit Nummer 1. Ich werde versuchen, gar nicht zu spoilern, was die Erklärung des Spiels ein bisschen schwierig gestaltet, glaube ich. Aber ich möchte trotzdem erzählen, warum die Story so krass ist. Also The Last of Us ist ein Spiel über, ich würde sagen, das Ende der Welt. Also das Ende der Welt, wie man sie kennt. So würde ich es beschreiben. Denn es kommt zu einem Ausbruch einer Pilzinfektion, der Menschen zu so einer Art Zombies machen lässt. So, also es ist, ich würde sagen, so ein bisschen Apokalypse. Wer I Am Legend gesehen hat mit Will Smith, in die Richtung geht es von der Stimmung her. Und es geht darum, dass ihr den Hauptcharakter Joel spielt. Und Joel hat, und das ist der einzige Spoiler, aber das ist auch im Spiel das allererste, was passiert. Joel hat zu Beginn seiner Tochter, als dieser Outbreak stattgefunden hat und die alle versucht haben, irgendwie zu flüchten und zu evakuieren und so weiter und so fort, hat er seine Tochter verloren. Also seine Tochter ist gestorben. Das ist auch direkt der Beginn des Spiels. Und mit seiner Tochter hat er alles verloren, was ihm was bedeutet hat. Alles, was ihn ausgemacht hat, alles, was ihn weich gemacht hat, alles, was ihn offen gemacht hat und alles, was ihn menschlich gemacht hat. Und dann geht das Spiel damit weiter, dass es, ich würde schätzen, 2 Jahrzehnte später ist und Joel ist ein Überlebender. Mehr ist er nicht, würde ich sagen, nicht mehr und nicht weniger als ein Überlebender. Also er hat überlebt, aber man merkt ihm an, dass er nicht lebt. Er ist sehr düster, er ist ruhig, er ist verschlossen, er ist sehr kalt. So nach dem Motto, wenn du nichts fühlst, kannst du nicht verlieren. So, und damit kommt er auch super durch. Kann ich auch vollkommen verstehen, weil die Welt ist ja komplett kaputt. Es ist ein komplett zerstörtes Amerika. Die haben diesen Pilz noch nicht in den Griff gekriegt. Es ist komplett Apokalypse now. Und dann kommt Ellie. Ellie ist ein 14-jähriges Mädchen, was eine Waise ist. Also sie hat keine Eltern. Und sie ist in dieser Apokalypsenwelt groß geworden. Sie kennt also nichts anderes als diese Welt. Für sie ist das normal. Und sie ist dadurch auch noch nicht so ganz abgestumpft, wie Joel das ist. Und ist sehr, sehr intelligent, sehr wach, sehr sarkastisch, sehr klug, sehr lustig und sehr vorlaut, würde ich sagen. Und das Wichtige, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Sinn des Spiels, sie ist immun gegen die Infektion. Und Joel soll die kleine Ellie zu einer Gruppe von Wissenschaftlern bringen, und zwar quer durchs komplett zerstörte Apokalypsen-Amerika. Das bedeutet, es ist eine Reise durch komplett verfallene Städte ohne Infrastruktur, mit Gewalt, mit Hunger, mit Stille, mit Infizierten, mit Gangs, mit Militär, mit keine Ahnung, um da anzukommen. Es geht aber, also ja, die komplette Reise von er lernt Ellie kennen, bis er muss mit Ellie zu diesen Wissenschaftlern, ist der Inhalt des Spiels, also die Aufgabe des Spiels, aber das, was einen da mitreißt, und ich bin wirklich kein Zombie-Apokalypsen-Fan, das, was dann da mitreißt, sind nicht die Kämpfe und die Spannung und der ganze Kram, sondern das, was zwischen den beiden passiert. Denn am Anfang merkt man, dass Joel einfach nur einen Job erfüllen will. Das heißt, er lernt Ellie kennen, er kriegt den Auftrag, sie dahin zu bringen. Er sagt ja, okay. Und sie ist so ein bisschen wie seine Fracht, die er irgendwo hinbringen muss. Und ist sehr, 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 sehr distanziert, geht nicht sonderlich nett oder warm mit ihr um. Und sie lässt sich ihre Neugierde und ihren Humor und ihren Sarkasmus und ihre vorlaute, irgendwie fröhliche Art trotz allem nicht nehmen und versucht, Nähe zu jemandem aufzubauen, der keine Nähe zulassen möchte. Und es ist der Wahnsinn, wie man über die Stunden, die man das spielt und je weiter die kommen und mit jeder gemeinsam überlebten Nacht oder Kampf und Situation, in der irgendwas passiert, merkt man, dass Ellie anfängt, hinter Joels Mauern zu schauen. Und dass Joel anfängt, sich minimal zu öffnen. Und das wird von jeder Sekunde oder jeder Minute oder jedem Level zum nächsten spürbarer und intensiver. Und dadurch, dass das Spiel sehr viele Filmsequenzen zwischendrin hat, ist die Dynamik zwischen den beiden einfach wahnsinnig gut gemacht. Man lernt die beiden extrem kennen und man fiebert sehr mit. Und die Beziehung, die da zwischen den beiden entsteht, ist irgendwann so eine, ich würde sagen, Vater-Tochter-Dynamik, aber anders und tiefer, weil sie A, nicht Vater und Tochter sind, B, weil sie sich nicht ausgesucht haben, sondern gegenseitig eigentlich Mittel zum Zweck waren, und C, weil es was unheimlich Fragiles ist, wenn zwei Menschen in so einer Welt, die so viel durchgemacht haben und so viel verloren haben, so viel erlebt haben und so traumatisiert sind, dass sie nie wissen, wem sie vertrauen können und wem nicht und für die Bindung irgendwie eher eine Bedrohung ist, trotzdem einander näher rücken können. Und das sind gar keine riesen Gesten oder kein großer Knall, der sich da tut, sondern das zieht sich durch das gesamte Spiel in kleinen, kleinen Momenten, die man das miterleben kann. So ein trockener Witz, der irgendwie hängen bleibt, dann ein Blick, der wärmer ist als sonst, ein Moment, in dem er sie beschützt, aber man sieht, dass er sie nicht beschützt, weil er muss, sondern weil der Vaterreflex reinkickt. Also es ist, dieses Spiel ist herzerwärmend. Und psychologisch, finde ich, ist das doppelt und dreifach interessant, weil das Spiel so ein, für mich zumindest, so ein Porträt von Trauma, Verlust, Bindungstrauma ist, von Kontrolle und Rückzug und Kälte zu Nähe und dabei zuzugucken, wie sich zwei völlig zerbrochene Systeme neu justieren, so ganz vorsichtig und schmerzhaft, aber auch ehrlich und langsam vor allen Dingen. Man sieht diese, deswegen kauft man denen diese Entwicklung auch ab, weil das alles so langsam und so subtil passiert. Und das, was dabei entsteht, ist keine normale Freundschaft, keine normale Vater-Tochter-Dynamik, sondern ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ihr müsst es selber spielen. Es ist genial gemacht, weil es eben das alles zeigt und vor allen Dingen noch viel mehr, was ich jetzt nicht erzählen kann, weil sonst müsste ich spoilern. Ich kann euch aber sagen, dass ich in dem Spiel mehrfach geweint habe, weil es einfach wahnsinnig gut gemacht ist. Es ist so gut gemacht, dass du dich aufregst, wenn du an irgendeiner Stelle in dem Spiel nicht weiterkommst. Nicht, weil du unbedingt das Level packen willst, in Anführungszeichen, sondern weil du wissen willst, wie die Geschichte weitergeht. Und wenn du in dem Spiel nicht weiterkommst, weißt du logischerweise auch nicht, wie die Geschichte zwischen den beiden weitergeht. Und das macht einen wahnsinnig. Mal abgesehen von der Tatsache, dass das Spiel wunderschön ist, dass diese postapokalyptische Zeit, wie das gemacht ist, wie Häuser zugewachsen sind, wie wilde Tiere, die irgendwann aus dem Zoo ausgebrochen sind, an dir vorbeilaufen. Und es ist großartig. Es ist ein großartiges Spiel und eine Geschichte, die du fühlst. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber das ist mehr als ein Spiel. Es ist mehr als ein Film. Es ist spürbar. Du fühlst die komplette Geschichte von A bis Z. Es ist ein Spiel über Verlust, über Vertrauen, über das Risiko, wieder jemandem zu vertrauen und jemanden an dich ranzulassen. Es zeigt, dass Nähe nicht unbedingt durch Worte entsteht, sondern durch das auch das Teilen von Erlebnissen und langsam aneinander herantasten und wieder Vertrauen lernen. Und für mich ganz persönlich, dass manchmal der größte Akt von Mut nicht im Kämpfen liegt, sondern im Zulassen. In dem Fall im Zulassen, dass dir wieder jemand wichtig wird. Es ist ein ganz, ganz großartiges Spiel und es ist in meiner persönlichen Wahrnehmung mehr als ein Spiel. Aber wie gesagt, Warnung, das spielen wir bitte nicht, wenn wir emotional und kognitiv nicht komplett auf der Höhe sind, weil sonst zerfetzt dich das. Diese Warnung möchte ich auch aussprechen für Part 2. Was jetzt noch schwieriger wird, das zu erklären, ohne zu spoilern, wie Teil 1 ausgeht. Aber Teil 2 ist für mich ein noch krasseres Meisterwerk als Part 1. Und ich versuche zu erklären, warum. Lasst mich kurz überlegen, wie ich das mache. Also es spielt auf jeden Fall ein paar Jahre nach dem ersten Teil. Und die Welt, also beziehungsweise Amerika, ist noch immer zerstört. Also immer noch die Infektion nicht im Griff und ganz viel Gewalt und Misstrauen und so weiter und so fort. Aber es gibt wieder einzelne kleine, nennen wir sie Inseln des Lebens. Also kleinere Kommunen und Gemeinschaften, die sich aufgebaut haben, wo auch wieder so ein bisschen Nahrungsmittel angebaut werden und so ein bisschen Bauernhof-Style und so, ne? Also es gibt wieder so ein bisschen mehr Leben. So ein bisschen Gitarrenmoment mit flackerndem Lagerfeuer. Aber im Zentrum des zweiten Teils steht ein Ereignis, das alles zum Einsturz bringt. Ein Ereignis, das brutal verstörend und einfach unerwartet und krass ist. Und dieses Ereignis hat tatsächlich dazu geführt, dass ich danach den Controller weggelegt habe und dieses Spiel locker 3 Wochen nicht mehr angefasst, weil auch da, ich bin wirklich in Tränen ausgebrochen. Vielleicht glaubt ihr auch, ich übertreibe, aber ich meine vollkommener Ernst. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann auch irgendwann weitergespielt und das, was dann folgt, ist ein psychologisches Meisterwerk. Ein absolutes Meisterwerk. Denn, wie soll man das sagen, es ist kein Rachefeldzug oder eine Heldengeschichte oder keine Ahnung, es ist für einen selbst als Spieler ein absoluter innerer Konflikt, innerer Absturz und moralischer Albtraum, in dem du dir nie sicher bist, ob du jetzt auf der richtigen Seite bist oder nicht. Du spielst auch nicht nur eine Figur und das ist das Krasseste an der Sache, sondern du übernimmst verschiedene Perspektiven von verschiedenen Figuren. Und genau das ist die emotionale Zumutung, weil du willst nicht. Du willst einfach nicht. Du willst manche Menschen bzw. Spielfiguren in diesem Spiel hassen und dann wirst du dazu gedrängt, die Perspektive genau dieses Menschen einzunehmen und aus dieser Perspektive zu spielen und deren ganzen Hintergrund kennenzulernen. Und da geht's noch nicht mal so sehr darum, was in dem Spiel passiert, sondern viel, viel mehr darum, was es mit dir selbst macht, während du es spielst. Weil das macht, also mir zumindest, hat es eine Menge Wut gemacht, die Suche nach Gerechtigkeit in dem Spiel. Aber je weiter man spielt, desto mehr siehst du, wie das alles verschwimmt, wofür du eigentlich kämpfst oder was du eigentlich gedacht hast. Und weil du gezwungen bist, diese Perspektiven zu wechseln, wirst du ja in dem Spiel zu dem Mensch, den du davor eigentlich gehasst hast, und erlebst, wie aus der Verachtung und der Abscheu auf einmal Verständnis wird, weil du die Perspektive dieses Menschen verstehst, und aus Wut auf einmal Empathie. Und dann weißt du nicht mehr, welche Seite hat denn jetzt recht, wo ist jetzt schwarz-weiß. Also es spielt mit Grautönen, mit Nuancen. Und das haben die so gut gemacht, dass du in jeder Perspektive auf einmal ganz genau verstehst, warum, wer, was, wie gemacht hat. Und du dir bei jeder einzelnen Perspektive nicht mehr sicher bist, ob du es nicht genauso gemacht hättest. Und ich habe das Gefühl, das Spiel will gar nicht, dass man super viel Spaß hat. Weil man hat natürlich Spaß am Spiel im Allgemeinen, aber die Story macht keinen Spaß. Die Story tut weh. Im Ernst. Aber dieses Spiel nimmt einem jede Schwarz-Weiß-Bewertung weg und jeden Weg, irgendwie alles leicht zu bewerten, und konfrontiert einen mit Graubereichen, die man normalerweise ausblendet. Es konfrontiert einen mit dem Raum zwischen Täter und Opfer, zwischen Schuld und Überleben, zwischen Hass und Empathie. Das ist nicht zu überbieten. Es ist ein absolutes Meisterwerk. Denn das eigentliche Experiment ist, dieses Spiel gibt dir die Rolle, über die eigentliche Gegenseite, die du am Anfang als Gegenseite abgewertet hast. Und das ist die, ich würde sagen, emotionale Waffe dieses Spiels. Weil du erlebst den Alltag dieser Person, ihre komplette Geschichte, ihre eigenen Verluste, ihr Trauma. Und plötzlich sitzt du da und denkst, okay, fuck, es gibt gar keinen die anderen oder die sind schuld oder die Schuldige. Es gibt nur ein anderes Ich und eine andere Geschichte. Und das dann weiterzuspielen und alles sacken zu lassen, wie du jemanden gleichzeitig hassen und aber irgendwie auch Mitgefühl empfinden kannst. Und ob es überhaupt in Ordnung ist, dafür jetzt Mitgefühl zu haben, obwohl du ja gesehen hast, was die Person vorher gemacht hat. Es ist krass. Und am Ende geht es auch darum, was Rache mit einem macht. Es gibt einen sehr krassen Rachefeldzug in diesem Spiel, weil die Person nur noch voller Wut ist und ihren Schmerz über einen Verlust nicht anders ausdrücken kann als mit Hass und Gewalt. Und was das mit ihr macht und wie sie bemerkt, was das mit ihr macht, es ist, ich wiederhole es, es ist ein Meisterwerk. Also spielt's. Wenn ihr die Serie gucken wollt, die auch beide Teile beinhaltet, ich habe jetzt nur über das Spiel geredet, ich finde nicht, dass die Serie das genauso gut rüberbringt, solltet ihr aber die Serie gucken wollen und das Spiel spielen, spielt erst das Spiel, bevor ihr die Serie guckt. Es ist also, um es nochmal mit finalen Worten auszudrücken, kein Spiel über Gut und Böse, sondern ein Spiel über das Dazwischen. Und über die Folgen von ungeheiltem Schmerz und die Spirale von Gewalt und Hass, die Menschen verschlingt. Und was es macht, wenn man davon verschlungen wird. Und das, egal ob man Täter oder Opfer ist. Und gibt es überhaupt Unterschiede zwischen Tätern und Opfern, oder kann jeder alles sein? Und über die tatsächlich bittere Einsicht, dass Vergebung vielleicht gar nicht für die anderen ist, sondern der einzige Weg, sich selbst zu retten. Es ist ein unbequemes, sehr emotional brutales Spiel, das einem keine schwarz-weiß Antworten gibt, sondern einen richtig hart herausfordert, dazwischen zu gucken. Und genau deswegen würde ich dieses Spiel wirklich jedem empfehlen. Es ist, und ich sage es bestimmt das 20. Mal, ein Meisterwerk. So, kommen wir zu dem dritten. Jetzt haben wir The Last of Us 1 und 2. Mein drittes, auch da habe ich ein Tränchen vergossen, mehrere Tränchen vergossen, ist Red Dead Redemption. Das ist, wie erkläre ich das? Also es ist ein Open-World-Spiel, was in der Zeit der Cowboys stattfindet. Ich würde sagen, es wirkt erstmal wie ein Western, sagen wir es so. Es ist ein Cowboy-Western-Spiel. So, wir befinden uns also in Amerika, irgendwann, weiß ich nicht, 1800, 90 oder so. Und die Zeit der Cowboys geht langsam zu Ende und es entwickeln sich Großstädte und die Gesetze werden härter und die Welt ordnet sich neu und es wird alles moderner. Aber da bleiben halt die alteingesessenen Cowboys und Outlaws noch übrig und die finden das alle nicht so geil. Und man spielt einen Outlaw, also einen Gesetzlosen, ein Mitglied einer kleinen Cowboy-Gangsterbande namens Arthur Morgan. Und diese Bande versucht irgendwo zwischen Idealismus und Überlebenskampf ihren Platz in diesem Amerika zu finden. Und es klingt erstmal nach einem klassischen Western-Abenteuer wie im Kino, ist es aber eigentlich nicht. Und ich möchte dazu sagen, dass ich 3 Anläufe gebraucht habe, bis ich das Spiel das allererste Mal wirklich gespielt habe. Ich habe 2-mal angefangen und nach 1 Stunde aufgehört, weil ich es doof fand und weil ich es nicht verstanden habe. Und beim 3. Mal habe ich dem ein bisschen länger eine Chance gegeben und dann war ich, sagen wir, sehr dankbar. Ich habe dieses Spiel schon 3-mal durchgespielt. Ich liebe es. Also, das, was ich an diesem Spiel so liebe, ist nebst der Tatsache, dass es ein wunderschönes Spiel ist. Also diese Welt ist wunderschön gemacht. Es ist grafisch, obwohl es schon einen Ticken älter ist, immer noch auf einem Niveau, mit dem neue Spiele von jetzt, diesem Jahr, immer noch nicht mithalten können. Es ist die interaktivste, dynamischste Welt, die ich jemals gesehen habe. Das heißt also, alle Tiere reagieren auf dich. Du reagierst sehr stark auf Wetter, auf Jahreszeiten, es ist höchstes Niveau, ist richtig krass. Aber auch hier gibt es eine Geschichte, die tiefer ist als das Spiel. Und was diese Geschichte so besonders macht, ist die Hauptfigur Arthur Morgan. Er ist kein richtiger Held oder so und auch nicht so ein richtiger Anti-Held, sondern er ist halt ein Mann, ein Cowboy, der in eine Welt hineingeboren wurde, in der es keine Wahlmöglichkeiten für ihn gab, sondern einfach nur Gewalt und Loyalität. Denn er war ein Waisenkind und wurde dann von der Bande, zu der er immer noch gehört, aufgenommen. Und zwar von dem Anführer der Bande namens Dutch. Und da er sehr klein war, als er da aufgenommen wurde, ist Dutch für ihn mehr als nur der Anführer der Bande, sondern halt auch einfach seine Vaterfigur. Und er kennt kein anderes Leben als in dieser Gang und mit dieser Vaterfigur. Was bedeutet, für ihn ist das die einzige Zugehörigkeit, die einzige Lebensrealität und die einzige Verbindung, die er kennt. Das heißt also, für ihn ist Loyalität das Einzige, was zählt. Aber im Laufe des Spiels verändert sich nicht nur die Welt, sondern auch diese Bande fängt an zu bröckeln. Und Dutch, also der Anführer, diese Vaterfigur, der immer, also anfangs zumindest gewirkt hat, wie jemand, der es mit der ganzen Bande gut meint. Und Bande klingt immer noch, als wären das einfach so 5 Ganoven oder so. Aber das ist tatsächlich eine Gruppe von Männern und Frauen, Männern mit Ehefrauen, mit Kindern teilweise, ich würde sagen so 30, 40 Leute vielleicht, die immer wieder abhauen, weil sie entweder von anderen Banden oder von der Polizei, also vom Gesetz, gejagt werden und dann ständig ihre Zelte neu aufschlagen müssen und immer wieder ein neues Zuhause aufbauen mit den wenigen Dingen, die sie haben, die seit Jahren nicht mehr in Häusern gelebt haben, sondern einfach nur noch in Zelten, aber sich trotzdem schön machen und teilweise kleine Feste feiern und gerade die Ladies immer versuchen, das sehr heimelig zu machen. Und es ist auch das, was, wo ich immer gedacht habe, das ist auch eine ganz schöne Perspektive, wie sie aus nichts versuchen, ein Zuhause zu schaffen. Also das ist die Bande, von der ich rede, dass man sich nicht nur vorstellt, dass da irgendwie 5 kleine Gangster durch die Gegend reiten. Es ist wie eine kleine Mini-Stadt im Grunde, die da ständig von A nach B abhauen muss. Auf jeden Fall bröckelt das alles und Dutch, der erst so wirkt, als hätte er immer das Beste für alle im Kopf und würde einfach nur weiterhin sein Unwesen in Anführungszeichen treiben wollen, weil die natürlich ihr Geld nur verdienen durch Diebstahl, durch Schmuggel, durch alle möglichen illegalen Sachen halt. Und er sagt immer, er möchte das Geld zusammenkriegen, damit sie sich alle irgendwo niederlassen können und ein neues, ruhiges Leben anfangen können. Richtig mit einem kleinen Dorf und mit richtigen Häusern und nicht mehr abhauen und nicht mehr in Zelten wohnen und so. Und irgendwann hat man aber das Gefühl, dass der gute Dutch so ein bisschen Größenwahn bekommt und irgendwie unberechenbarer wird und Arthur, der Mann, den wir spielen, anfängt langsam zu zweifeln. Und zwar nicht nur an Dutch, sondern auch an sich selbst, an seinen eigenen Taten, an seiner Rolle und an seinem Platz im Leben. Und dann passiert was, was ich jetzt nicht erzählen kann, weil sonst würde ich spoilern, aber es gibt ein, sagen wir mal, ein Erwachen, einen Moment, eine Situation, in der er anfängt, das alles zu reflektieren und zu sehen, dass seine Taten Konsequenzen haben. Und man lernt ihn und seine Vergangenheit und auch seine Traumata, seine Verluste besser kennen und er fängt an, sich zu verändern. Er fängt an, seine Loyalität in Frage zu stellen. Er fängt an, sich gegen seinen Boss, gegen diese Vaterfigur zu stellen und eben nicht mehr blind loyal zu sein und fängt an, Dinge fairer machen zu wollen und anders machen zu wollen und beginnt, sich selbst zu reflektieren und zu sehen und zu fragen, ob er das sein möchte. Ob er dazu verdammt ist, so zu sein, oder ob er nicht vielleicht doch noch anders mit Dingen umgehen kann. Ob er trotz allem, was er schon gemacht hat und so voller Schuld und Fehler ist, ob er noch jemand Gutes werden kann, ob er noch Gutes tun kann. Und das verändert sehr, sehr viel. Das Krasse an dem Spiel ist übrigens auch, dass du selber entscheiden kannst, wie und ob er sich jetzt großartig verändert. Weil ich habe ja schon gesagt, das Spiel ist dynamisch. Das heißt, je nachdem, wie du mit den Menschen in diesem Spiel umgehst, also wenn du an Leuten vorbeireitest oder so und da bittet dich jemand um Hilfe, ob du denen Hilfe gibst oder ob du die ausraubst oder wie du mit verschiedenen Situationen umgehst, wie nett du zu Leuten bist, wie viel illegale Sachen du tatsächlich machst oder auch nicht, führt dazu, wie alle Menschen in diesem Spiel mit dir umgehen. Also es ist ein sehr, sehr dynamisches Spiel. Und auch hier ist es wieder so ein, übernehme ich Verantwortung oder bleibe ich in der Opferrolle? Ist es mein Schicksal, weil mein Leben eben so gelaufen ist, wie es bisher gelaufen ist, dass ich jetzt so bleibe oder kann ich mich verändern? Wie viel kann ich noch verändern, wenn schon so viel schiefgelaufen ist? Und was verliere ich, wenn ich das jetzt verändere? Es ist für mich kein Spiel gewesen über Cowboys, sondern über Menschen, über Schuld, über Scham, über Schuldgefühle, über Veränderungen und über Vergebung. Und zwar jetzt noch nicht mal anderen gegenüber, sondern sich selbst gegenüber. Und über Wachstum und Veränderung und Transformation. Und was es braucht, bis man sich hinsetzt und mit sich selbst beschäftigt und mal überlegt, ob man so sein möchte, wie man ist oder nicht. Und ich habe das Gefühl, dass man am Ende, also schon, man reitet viel durch die Gegend und man schießt und man, keine Ahnung, wedelt mit seinem Lasso und macht alle möglichen Sachen, die man halt als Cowboy so macht. Aber ich habe das Gefühl, dass man einfach auch ein bisschen mehr reflektiert und sich über seine Entscheidungen Gedanken macht und über die Konsequenzen, die Entscheidungen so mit sich bringen. Und ja, es ist ein wunderschönes Spiel. Und ich möchte kurz dazu sagen, es ist die schönste Natur, die ich jemals in einem Spiel gesehen habe. Man kann auch einfach stundenlang durch die Weltgeschichte reiten. So schön ist das. Ernsthaft. So, warte mal noch. Oh ja, wir haben Ghost of Tsushima. Das habe ich schon wieder falsch ausgesprochen. Das heißt Tsushima. Ghost of Tsushima ist ein Samurai-Spiel. Und auch dieses Spiel habe ich sage und schreibe, ich glaube, 3,5 Mal gespielt. Also 3-mal durchgespielt und 1-mal halb. Es ist so schön. Es ist so schön. Es ist nicht ganz so deep wie The Last of Us, aber war ja jetzt Red Dead Redemption auch nicht. Aber es ist ein wunderschönes Spiel. Man spielt Jin Sakai, ein Samurai, also ein Krieger mit Samurai ihren Kodex. Weil Samurais, ist Samurais die Mehrzahl von Samurai, unterliegen ja einem sehr strengen Ehrenkodex. So. Und da geht es viel um Ehre, um Respekt, um Aufrichtigkeit, um Disziplin. Und das sind für die auch nicht nur Werte, sondern darauf ist die komplette Identität aufgebaut. Und Jin ist aufgewachsen mit einem sehr, sehr strengen, aber auch irgendwie liebevollen Onkel namens Lord Shimura und lebt in einer sehr einfachen, klaren Welt, nämlich in seiner Rolle als Samurai. Das heißt, man kämpft fair, man stirbt mit Würde und wer sich versteckt, trickst oder irgendwas hinterrücks macht, ist kein wahrer Krieger und gehört entehrt. Und die Geschichte dieses Spiels ist eigentlich relativ einfach erklärt. Tsushima ist eine kleine Insel in Japan Und diese Insel wird angegriffen von den Mongolen. Und die machen alles kaputt, schlachten alle ab. Und im Grunde genommen ist nicht mehr wirklich viel übrig, außer so ein paar Überlebende. Viele sind von den Mongolen auch als Geisel genommen worden. Die haben alles irgendwie niedergebrannt. Es ist eine absolute Katastrophe. Sein Onkel wurde in Gefangenschaft genommen. Und mit all dem, was da passiert und der ganzen Armee, die tot ist, ist Jin auf einmal alleine und steht dann vor der Entscheidung, bleibt er jetzt seinem Kodex treu und stirbt auch und verliert, weil diese Mongolen nicht nur in der Überzahl sind, sondern auch nicht so fair kämpfen, wie eben die Samurais kämpfen. Oder verrät er seinen kompletten Kodex und versucht, die Insel zu retten, seinen Onkel zu retten und selbst zu überleben. Und er entscheidet sich für das Ungemütliche. Also für den Bruch, für die Heimlichkeit, dafür jetzt mit allen Mitteln, egal ob Samurai-Kodex oder nicht, zu kämpfen, um die Insel zu retten, um seinen Onkel zu retten und auch um sich selbst zu retten. Und damit wird er der Geist von Tsushima, also deswegen heißt das Spiel Ghost of Tsushima, und wird damit zu einem Symbol von Hoffnung, von Widerstand, als Rettung und als Hoffnung für die ganze Bevölkerung, die noch überlebt hat bisher. Und er wird komplett vergöttert und verehrt von all diesen Menschen, die hoffen, dass er sie rettet, aber hat gleichzeitig auch Verrat begangen und wird von seinem Onkel komplett verachtet. Also der will mit dem nichts mehr zu tun haben. Und das Spiel ist wunderschön und spannend und geil, aber auch hier geht es mehr um diese ganze menschliche Thematik, denn auch das ist so gut gemacht, diesen Kampf zu erleben, diesen inneren Krieg von diesem Samurai. Und das machen die in dem Spiel so geil, weil du ständig, immer wenn du eine neue Entscheidung treffen musst, siehst du, wie er zögert und du kriegst so eine Rückblende aus seiner Vergangenheit. Nicht nur eingeblendet, sondern du spielst ihn als kleines Kind, als Jungen, als Teenager, als keine Ahnung. Und du kriegst immer wieder diese Erinnerungen. Und du siehst, wie dein Onkel dir das Kämpfen beigebracht hat und wie Stolz und Liebe und Integrität und Tradition ineinander greifen und wie tief der Wunsch sitzt, dass dein Onkel stolz auf dich ist und dass du dazugehörst und dass du dich an dieses Familiensystem und an diese Identität hältst. Und das geht aber verloren mit jedem Mal, den du diesen Kodex brichst. Aber du kannst sonst nicht überleben und auch die Insel nicht retten. Und diese ständige Hin und Her, dass er nicht weiß, was er machen soll und was jetzt gut und was schlecht ist, zieht sich durch das gesamte Spiel. Und auch die Beziehung zwischen Onkel und Jin selbst wird nochmal eine richtig emotionale Reise. Es ist ein Spiel über Familiensysteme, über eigene Werte, über wann lebt man sie und wann nicht, wann ist man integer und wann nicht. Gibst du dich selbst auf, um andere zu retten oder rettest du dich auch selbst? Ist es in Ordnung? Kann man dann wieder zurück zu seiner Familie finden oder ist das ein Bruch, den es nicht mehr zu retten gibt? Wie lebt man überhaupt weiter, wenn man nicht mehr weiß, wer man ist? Wenn man alles verraten hat, wofür man bis dahin stand, wenn die Menschen, die man liebt, einen nicht mehr lieben können, weil man zu etwas geworden ist, was sie verabscheuen? Wie lebt man damit? Es ist eine krasse Geschichte. Und auch die, also das Spiel an sich ist einfach großartig, aber die Geschichte dahinter ist auch echt geil. Also ich kann's nicht anders sagen. Und den Rest der Spiele, die ich euch empfehlen würde, machen wir jetzt im Schnelldurchlauf, weil wir wollen ja keine Zeit verlieren. Und ich quatsche, glaube ich, auch schon wieder echt lange. Deswegen machen wir das jetzt ratzifatzi. Und was haben wir denn da noch? Empfehlen würde ich noch God of War, Ragnarök. God of War ist eigentlich eine Reihe, wenn ich mich nicht irre. Ich habe die Spiele davor aber nicht gespielt. Was ich aber weiß, ist, dass Kratos, also einen der zwei Männern, Göttern, die man in dem Spiel spielt, ist der Gott des Krieges und hat wohl in vorigen Spielen alles abgemetzelt, was geht und das ein oder andere Göttermassaker veranstaltet und war wohl bekannt für seine Wutausbrüche, ist jetzt aber Vater. Und lebt mit seinem Sohn Atreus, den man übrigens zwischenzeitlich auch spielt, jetzt irgendwie ein anderes Leben. So, und dann soll aber die Welt untergehen. Dann kommt der Weltuntergang der Götter, nämlich Ragnarök. Und dann reisen die zwei durch die neuen nordischen Reiche, die echt, echt süß sind. Das ist jedes Reich sieht anders aus. Es ist sehr, sehr viel Fantasy-reicher als alles, was ich bisher empfohlen habe. Und es gibt irgendwie gefrorene Ruinen und magische Wälder und es ist einfach, es ist schön. Es ist anders und sehr, sehr fantasy-fancy, aber es ist schön. Es ist ein episches Spiel, weil es auch, was die Musik betrifft und die Dramaturgie, es ist wirklich gut gemacht. So. Aber es geht eben auch um menschliche Themen, um Erwartungen, um Kontrolle, über Loslassen, über die Frage, die sich wahrscheinlich alle Eltern stellen, wie viel halte ich fest, wie viel lasse ich ziehen? Und irgendwie geht es doch sehr viel um die Vater-Sohn-Beziehung zwischen den beiden. Zwischen alten Rollen und neuen, zwischen er will seinem Vater irgendwie gefallen, aber er will auch nicht werden wie sein Vater. Er versucht irgendwie sein eigenes Ding zu machen und sein Vater will ihn aber beschützen. Wie die zwei zu sich finden und wie sie an ihrer Beziehung irgendwie arbeiten. Es ist schon auch so ein bisschen Familiensystem und Familiendynamik mäßig. So. Es ist schon nicht, es ist nicht ganz belanglos. Sagen wir es mal so. Also es geht nicht nur um einfach irgendwie ein paar Götter und Elfen und Goblins oder so. Es hat schon auch so ein bisschen Tiefe und vor allen Dingen, je nachdem, welche anderen Wesen man da so trifft und Gottheiten, auch die ein oder andere Weisheit, die man da mal so mit auf den Weg gegeben bekommt. Ich hatte den ein oder anderen Yoda-Moment, ohne dass Yoda ein Teil davon wäre, aber war schon cool, kann ich nicht anders sagen. Und man erwischt sich durchaus auch das ein oder andere Mal dabei, wie man über seine eigenen Beziehungsmuster nachdenkt, beziehungsweise die Beziehung zu seinen Eltern. Es ist so ein bisschen Familiendrama mit Kämpfen und Feen und so. Es ist schon witzig. So, das letzte Spiel mit auch Story, eigentlich auch cooler Story, aber halt nicht ganz so deep, ist Uncharted. Und zwar der vierte Teil. Uncharted gibt's auch schon lange und es gibt mehrere Teile. Die anderen sind auch okay. Ich finde den vierten Teil aber mit Abstand am coolsten. Und zwar spielt man Nathan Drake, der eigentlich nur noch ein normales Leben führen möchte, mittlerweile verheiratet ist und irgendwie happy ist mit seiner Ehe und auf dem Sofa bleiben möchte und, keine Ahnung, Artefakte putzen oder so. Und er war früher so ein bisschen Schatzjägermäßig, Indiana Jones technisch unterwegs und ist aber mehr oder weniger in Rente gegangen und ist jetzt irgendwie Bergungstaucher oder so. Und dann taucht sein totgeglaubter Bruder auf, namens Sam, mit der Bitte, ihm zu helfen, weil er aus Gründen einen gewissen Schatz suchen muss. Und Nathan steigt ein und beide sind wieder drin. Gibt wieder jede Menge Ruinen und Explosionen und Drama und Lügen und Witz und keine Ahnung. Ich liebe die Bro-Dynamik zwischen den beiden. Die zwei sind zum Schießen. Das ist für mich so eine Mischung aus Indiana Jones und Bad Boys. Oder Indiana Jones und Rush Hour. Also diese Bromance zwischen den beiden, der Sarkasmus, dieser trockene schwarze Humor zwischendrin, es ist für mich einfach großartig. Das Spiel geht auch nicht so lang. Also man ist relativ schnell durch. Es ist auch nicht super schwer oder super kompliziert. Mit irgendwie krassen Kampftechniken, die man lernen muss. Das ist dann schon eher God of War, ist schon ein bisschen komplizierter. Das ist eigentlich echt easy und es ist cool, wenn man was zum Lachen haben will und ein bisschen sein Grips anschmeißen. Da sind immer mal wieder Rätsel zwischendrin, deswegen sage ich, es ist schon so ein bisschen Richtung Indiana Jones. Es ist einfach cool. So. Und am Ende ist es halt so, Nate fragt sich halt irgendwie, wer bin ich, wer war ich, fange ich jetzt mit dem ganzen Bums schon wieder an? Wer bin ich auch nicht mehr, wenn ich jetzt den ganzen Kram jetzt endlich an den Nagel hänge? Mache ich meine Ehe kaputt mit dem ganzen Kram? Kann ich jetzt irgendwie die Vergangenheit hinter mir lassen, ohne mich selbst zu verlieren? Es ist im Spiel nicht ganz so deep, wie ich es jetzt dargestellt habe. Es ist einfach charmant, spannend, emotional und echt witzig. Es ist einfach witzig. Deswegen mag ich das Spiel einfach sehr. Ansonsten würde ich jetzt noch schnell auf die Koops kurz eingehen. Koop-Games gehören prinzipiell zu meiner Lieblingsbeschäftigung, mit den richtigen Menschen zumindest. Denn Koop-Games sind keine Spiele, die man gegeneinander spielt und auch nicht so Sportbums wie, keine Ahnung, FIFA oder NBA und auch keine so Ballerspiele, wo man sich irgendwie gegenseitig abknallt. Wenn ich von Koops rede, rede ich von Spielen, die man gemeinsam spielen muss. Also miteinander, um das Ziel zu erreichen. Es geht also um Teamwork. Und das ist einfach sehr witzig. Es sind, weiß ich nicht, gemeinsame Belastungsproben, aber halt mit Lachflashs. So, ob man das als Freunde spielt oder als Paar oder Geschwister, ist egal, wenn man da gemeinsam durch irgendwelche Level stolpert, sich gegenseitig anbrüllt zwischendrin, warum, wer, wann, welchen Knopf nicht gedrückt hat, sich dann aber irgendwann zusammenrauft und weiterkommt und so ein Dopamin-Kick reinkommt, weil man es irgendwie zusammen geschafft hat, das macht Spaß und das schafft Verbindung. So. Die Spiele sind alle, ich glaube, die fördern alle die Kommunikation und das Miteinander, weil man eben nicht weiterkommt, wenn das nicht funktioniert. Und ich finde, das testet auch ein bisschen, ob man gemeinsam Probleme lösen kann und auch gemeinsam lachen kann, wenn gerade rund um einen alles in Flammen steht. Und ich meine es ernst, wenn man zusammen gerade so ein krasses Rätsel gelöst hat oder so einen riesen Bossfight überlebt, dann fühlt man sich unbesiegbar. Also auch im echten Leben. Deswegen, das ist nicht ich gegen du, sondern wir gegen die Welt. So. Und das ist einfach eine schöne Sache. Deswegen meine Top 3 der Co-op Games noch für euch. Und dann machen wir Feierabend. Nummer 1, unangefochtene Nummer 1, It Takes Two. It Takes Two ist für mich der Goldstandard des Koop-Spielens. Man spielt ein Ehepaar, das zu Spielzeugfiguren geschrumpft wird. Hat mich im ersten Moment übrigens an Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, erinnert. Ich weiß nicht, ob das noch jemand von euch kennt. Auf jeden Fall werden sie geschrumpft und das, während die Beziehung kurz vorm Aussteht. Die haben sich eigentlich gerade darüber unterhalten, dass sie sich trennen und scheiden lassen wollen. Und dann werden sie geschrumpft und der einzige Weg, wieder zum Menschen zu werden und aus der ganzen Nummer wieder rauszukommen, ist Zusammenarbeit. Was den beiden natürlich nicht leicht fällt, weil sie sich seit Jahren nur noch streiten und deswegen ja scheiden lassen wollten. Und was dann folgt, ist ein, weiß nicht, wie ich sagen soll, ein sehr süßes, wildes, super lustiges, ideenreiches, super kreatives Abenteuer voller Überraschungen. Es sind ständig neue schräge Level, neue Spielmechaniken, super witzige Situationen, zwischendurch super emotionale und ehrliche Momente über Nähe, über Entfremdung, über Wiederannäherung. Und es gibt sogar noch einen Paartherapeuten, der da dabei ist, in Form eines sprechenden Selbsthilfebuchs namens The Book of Love, was einen wunderschönen, ich würde schätzen, Latino-Dialekt hat. Es ist wirklich zum Schießen. Es ist einfach, dieses Spiel ist zum Schießen. Mach das bitte. Es ist großartig. Man lacht, man weint, man schreit sich an, man versöhnt sich. Es ist super. Mach das. Nummer 2, A Way Out. Man spielt zwei Häftlinge, die gemeinsam einen Ausbruchsplan schmieden, was erstmal sich anhört wie ein Actionfilm und exakt so fühlt sich ehrlich gesagt auch an. Man spielt immer zu zweit, wie auch bei It Takes Two. Das heißt, das ist keine Option, sondern verpflichtend. Du kannst dieses Spiel nicht alleine spielen und du kommst auch keinen Zentimeter voran ohne deinen Spielpartner. Und ihr seid dauerhaft voneinander abhängig. Nichts funktioniert ohne einander. Das heißt, jeder Move muss aufeinander abgestimmt sein und Vertrauen ist alles. Und weil es so filmisch inszeniert ist, fühlt sich auch das an, als würde man in einem Film mitspielen. Es ist ein ganz, ganz, ganz großartiges Spiel, auch mit zwischenzeitlich emotionalen Sequenzen. Und auch hier, ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe am Ende ein kleines Tränchen vergossen, weil es den einen oder anderen sehr unerwarteten Plot-Twist in diesem Spiel gibt. Es ist ein bisschen spannungsgeladener und einfach eine andere Art von Koop-Spiel als It Takes Two. Einfach, weil man zwei erwachsene Männer spielt und da einfach ein bisschen mehr vor den Cops wegrennen, Verfolgungsjagden, Knarren, Ballern, jemanden hauen dabei ist. Was aber auch noch zu sagen ist zu dem Spiel, es gibt ganz viele kleine Minispiele, wo ihr gegeneinander spielen könnt in dem Spiel. Die machen aus allem eine Competition, die beiden. Das heißt, keine Ahnung, ihr seid gerade irgendwie in einem Krankenhaus und da stehen zwei Stühle nebeneinander und ihr könnt gucken, wer länger kippeln kann, ohne hinzufallen. Oder ihr seid auf irgendeinem Campingplatz, so ein Trailerpark oder so unterwegs und da ist irgendwie ein Dartspiel. Da könnt ihr gegeneinander Dart spielen. Oder ihr seht irgendwo auf dem gleichen Campingplatz, das ist, glaube ich, ein Baseballschläger. Und dann geht's darum, wer mehr Baseballs trifft. Also man kann auch immer so kleine Competitions gegeneinander machen zwischendrin, was auch immer sehr lustig ist. Dann haben die Macher von It Takes Two ein neues Spiel rausgebracht, dieses Jahr, namens Split Fiction. Auch absolut genial. Es kommt für mich nicht ganz ran an It Takes Two von der Story her und von der Süßhaftigkeit her. Es ist aber spielerisch meiner Meinung nach besser und auf einem anderen Level. Es ist wirklich ganz großartig gemacht. Man spielt zwei Schriftstellerinnen, die durch einen kleinen Fauxpas in ihren eigenen Geschichten landen. Die eine ist eine Sci-Fi-Schriftstellerin, die andere eine Fantasy-Schriftstellerin. Und ihr müsst dann zusammen ausbrechen, sozusagen, oder rausfinden, wie ihr aus dieser komischen Welt, aus euren beiden Geschichten wieder rauskommt. Und es ist einfach sehr bunt, sehr laut, sehr durchgeknallt, sehr viel What the fuck dazwischen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil da waren einige Momente, wo ich gedacht habe, was zur Hölle haben die sich dabei gedacht. Aber es ist lustig. Es ist sehr, sehr lustig und auch eins dieser Teamwork-Spiele, bei denen man einfach nur zusammen weiterkommt, was die ganze Sache so spannend macht. Und es hat, insbesondere dieses Spiel hat so ein bisschen was, als wäre beim Kreieren des Spiels jemand auf LSD gewesen, ehrlich gesagt. Aber es ist lustig. Es ist clever und zu zweit einfach, macht einfach Spaß. Und für alle Rätsler, die letzte Empfehlung für heute, es gibt eine ganze Reihe von We Were Here Spielen. Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. We Were Here Friendship und dann We Were Here Alone und Forever und keine Ahnung, ich glaube, es sind 5 Spiele oder so. Die sind alle cool. Das ist so ein bisschen Escape Room-mäßig und vom Stil her anders als die ich gerade erwähnt habe, weil ihr könnt das nicht auf der Couch nebeneinander spielen. Ihr müsst das an getrennten Geräten spielen, denn ihr seht nie, was der andere sieht. Und das ist der Witz an der ganzen Sache. Ihr könnt nämlich nur mit Walkie-Talkies kommunizieren und ihr braucht Informationen, die der andere auf seinem Bildschirm sieht, die ihr auf eurer Seite nicht habt. Das heißt, es geht um sehr, sehr, sehr präzise Beschreibung von dem, was du gerade siehst, was du gerade erlebst und was du da tun kannst, wo du gerade bist, damit der andere auch was machen kann. Ihr seid abhängig von eurer Beschreibung, von eurer Kommunikation und von eurer Logik und von der Fähigkeit, ruhig zu bleiben, wenn der andere nicht in der Lage ist, was richtig zu beschreiben. Ich bin an meine Grenzen gekommen bei diesem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es hat mich ein bisschen erinnert an Möbelaufbaudramen, die ich in meinem Leben schon hatte. Es ist ein ganz großartiges Spiel und es ist viel ruhiger. Es ist kein Actionspiel, es ist sehr tiefenentspannt und fordert das Köpfchen ein bisschen mehr. Auch für die anderen braucht man Köpfchen, aber da geht's hauptsächlich um Köpfchen. Man rennt nicht, man schießt nicht, es gibt kein Nervenkitzel, es gibt nur Rätsel, die man zusammen lösen muss und man möchte sich gegenseitig den Controller an den Kopf hauen, weil man das Gefühl hat, der andere ist zu doof, eine präzise Beschreibung abzugeben von dem, was ich zu tun habe, von dem, was er da sieht und dann kommt ihr nicht drauf, was ihr da überhaupt machen müsst. Es ist großartig. Man hasst sich, man liebt sich, es ist super. So, und wenn ich euch jetzt keine Lust gemacht habe, diese Spiele zu spielen, dann weiß ich auch nicht. Ganz im Ernst. Dann weiß ich nicht, was mit euch nicht stimmt. Dann liegt's auf jeden Fall nicht an mir. So, ne? Wollte ich nochmal gesagt haben. Mit diesen ganzen Empfehlungen würde ich mich jetzt für diese Folge von euch verabschieden, falls ihr an diesem Punkt überhaupt noch dabei seid und euch den ganzen Bums überhaupt angehört habt. In der nächsten Folge ist Monja dann hoffentlich wieder da, damit ihr nicht mehr nur mit mir vorlieb nehmen müsst und dann sprechen wir auch wieder über was anderes als Videospiele. Versprochen.